Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Was für ein Mittwoch diese Woche. Man wacht auf, sofern man geschlafen hat, mit dem Wahlsieg Donald Trumps und schläft ein, wenn man es nicht schon vorher getan hat, mit der Nachricht vom Zerkrachen der Ampel nach dem Rauswurf des Finanzministers Christian Lindner durch Olaf Scholz. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin in der Auslandsredaktion der Taz, dort für die USA zuständig und Teil des Moderationsteams vom Bundestalk. Und bei mir sind heute
Cem Güler, ich bin Korrespondent im Parlamentsbüro der Taz und dort unter anderem für die FDP zuständig.
Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
Sabine Amorde, ich bin auch im Parlamentsbüro und berichte vor allen Dingen über die Union und die Grünen.
Und Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und BSW.
Und Stefan ist uns ausnahmsweise aus Quito, Ecuador, zugeschaltet, wo er gerade weilt. Aber schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Cem, du bist für die FDP zuständig, du bist also schuld. Erklär uns, was ist da gestern passiert?
Tja, das ist eine gute Frage, Bernd. Ich glaube, die Beteiligten an sich, zumindest auch in der FDP, waren auch einigermaßen überrascht, dass es dann am Ende doch so schnell ging. Obwohl sich ja die Konflikte, muss man sagen, also es hatte sich ja alles sozusagen schon abgezeichnet, zumindest die Konflikte darüber, was es dann letztendlich auch zum Bruch der Koalition oder zu dem Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner geführt hat. Und zwar war das sozusagen es gab eine Reihe von Koalitionsgesprächen und unter anderem dann gestern der Koalitionsausschuss, der abends zusammengekommen ist, um zu beraten über die wirtschaftspolitische Agenda Deutschlands und was für Reformen man da machen könnte. Nachdem Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner jeweils unterschiedliche Konzepte präsentiert haben, wie es denn wirtschaftspolitisch weitergehen könnte. Und da war es Christian Lindner, der den radikalsten, sage ich mal, Entwurf präsentiert hatte, vergangenen Freitag, der ja da schon so ein bisschen als mögliches Scheidungspapier in der Bundesregierung gewertet wurde. Und das zog sich dann so weiter, bis dann gestern das große Showdown im Kanzleramt stattgefunden hat.
Nun gibt es ja die Theorie, oder nicht die Theorie, sondern eigentlich auch belegte Aussagen wohl darüber, dass Lindner das auch geplant hatte. Nicht so rausgeworfen zu werden vorher schon, aber spätestens abends dann beim Koalitionsausschuss zu fortgeschrittener Stunde vielleicht den Rauswurf selber zu inszenieren. Was habt ihr gehört davon, Ulrike, Sabine, wer will was sagen? Und was glaubt ihr, wie ist es tatsächlich gewesen?
Also es gibt unterschiedliche Erzählungen natürlich, wie das dann immer in so einer Situation ist. So blöderweise waren wir ja nicht dabei. Aber was relativ übereinstimmend berichtet wird, ist, dass es in dieser Sitzung ja eine Einlassung von Christian Lindner gegeben hat, ob man nicht vorgezogene Neuwahlen irgendwie kontrolliert herbeiführen solle, also gemeinsam. Und dass daraufhin der Kanzler das aber abgelehnt hat. Und dann poppte ja plötzlich in einer sich anschließenden Besprechungspause eine Nachricht bei der Bild-Zeitung auf, wo es dann hieß, dass es um eben Neuwahlen gehe. Ja gut, das ist dann schon eine bewusste Herbeiführung dessen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Lindner angeblich, kann ich aber nur sagen, weil ich weiß es natürlich nicht wirklich, tatsächlich irgendwie das vorhatte. Und ob es jetzt gestern passieren sollte, also am Mittwoch oder vielleicht auch am Freitag, haben wir auch gehört, wenn auch noch Olaf Scholz in Budapest weilt und irgendwie sich gar nicht so ganz direkt wehren kann. Er also quasi Lindner so einen Vorsprung in der Zeit gehabt hätte, was die Deutungshoheit angeht. Also da kursieren unterschiedliche Geschichten und bisher haben wir zumindest keine noch 100% belegt, dass ich jetzt sagen könnte, so war es.
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass die Szenarien einer Trennung nun seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten kursierten. Und die beiden realistischsten Szenarien waren eigentlich seit mindestens September, dass entweder Lindner sozusagen den Abgang inszeniert als eine Erlösungsgeschichte. Er ist derjenige, der sich in die Brust wirft und sagt, ich mache dem Elend hier ein Ende. Die Republik hat wirtschaftlich abgewirtschaftet. Wir stehen vor einem Rechtsruck. Also die Demokratie ist gefährdet und ich bin derjenige, der es ausspricht und gehe raus. Und dann kriegen wir alle die Chance für Neuwahlen. Und dass allein dies ihm dann sozusagen von wenigstens einem Teil der Wählerinnen und Wähler so zuerkannt wird, dass er damit wieder über die 5% kommt und vielleicht sogar in eine Deutschland-Koalition nach einer Neuwahl, nämlich dann mit CDU und SPD, kalkulierend, dass die SPD so schwach bliebe, wie sie jetzt ist. Das andere Szenario war, dass Scholz, um genau dies zu verhindern, Lindner in Helden- und Erlöserpose, ihm zuvorkäme und sozusagen ihn und die FDP-Ministerin, Minister aus dem Kabinett würfe, um seinerseits zu sagen, er sei der Stabilitätsgarant und er werde jetzt aber noch ein Weilchen weiter regieren, um dann nämlich sozusagen auch noch die Union vor sich herzutreiben mit seinen natürlich unwiderstehlichen Vorschlägen zur Rettung der Republik. Und diese beiden Szenarien sind jetzt, würde ich sagen, kollidiert an einem Abend. Und wahrscheinlich ist es so, dass wirklich Scholz überrascht war, dass Lindner ja erkennbar mit der Bild-Zeitung schon vorher auch den Spin abgesprochen hatte, weil die erste Nachricht lautete ja, FDP schlägt Neuwahlen vor, was natürlich eine Weichspülung dessen ist, was wahrscheinlich wirklich gesagt worden ist. Und Scholz dann sagte, okay, dann ziehe ich jetzt die Nein, das ist meine Show hier, Karte und hat dann eben den entsprechenden Auftritt auch schon geleistet.
So. Stefan, du rückst schon ganz unruhig hin und her auf deinem Stuhl in Quito. Sprich.
Ja, also von außen aus betrachtet sieht es so aus, es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Versionen, weil das ist natürlich jetzt so ein Blame Game, ne? Also keiner will im Grunde genommen schuld sein daran, dass es jetzt Neuwahlen gibt, weil das ist jetzt mit Perspektive auf Neuwahlen natürlich die totale Arschkarte, insbesondere für die FDP, die ja sowieso nicht geglänzt hat durch verbindliches Regieren. Aber wenn ich die Sache richtig sehe, gibt es zwei Sachen, die unbestritten sind. Das eine ist das, was Cem schon angesprochen hat, ist dieses Konzept, was Lindner da vorgestellt hat. Und das war ja bis in die Überschrift, ja, Konzept für Wachstum und Generationengerechtigkeit. Das Lambsdorff-Papier 82, wo die FDP schon mal eine Koalition verlassen hat, hieß Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche. Also das war bis in die Überschrift hinein ein Zitat des letzten Koalitionsbruchs der FDP. Also deutlicher konnte man das ja nicht signalisieren, dass man aus dieser Regierung raus will. Und der zweite Punkt, der ja unbestritten ist, wenn ich das richtig sehe, ist, dass gestern Abend Christian Lindner gesagt hat, er schlägt Neuwahlen vor. Diese Sache mit der Bild-Zeitung, die Sabine erwähnt hat, kommt top oben drauf. Was war denn da die Handlungsmöglichkeit für Scholz? Also zu sagen, der kluge Herr Lindner hat uns gesagt, wir sollen Neuwahlen machen, wir machen das jetzt. Die FDP kann als verlässliche, staatspolitisch verlässliche Partei in Neuwahlen gehen. Ich meine, das konnte er natürlich nicht machen. Und deswegen hat er dann sozusagen die Reißleine gezogen und gesagt, jetzt reicht's.
Aber um das mal einmal noch mal so ein bisschen zurückzuholen, irgendwie, das ging jetzt alles von der FDP aus. Konkret, glaube ich, stimmt das. Aber es ist auch nicht so, als hätten SPD und Grüne diese Variante noch nie durchgespielt. Ja, das muss man schon auch sagen.
Nee, natürlich. Das konnte man ja bei Scholz' Statement, also die beste Rede von Scholz seit langem, ja deutlich spüren. Die war einstudiert, die Rede. Weil Scholz ist nicht so ein brillanter, freier Redner. Und das war eine sehr gute Rede. Die war sehr präzise, sehr auf den Punkt. Und wenn ich die Sache richtig verstanden habe, haben die vorher schon vor diesem Koalitionsausschuss zwei Reden von Scholz vorbereitet. Eine, die gestern gehalten wurde und eine andere, die den Spin gehabt hätte, wir machen weiter.
Kommen wir doch mal in die Bewertung. Also der Wortgang war dann, dass heute, Disclaimer, wir zeichnen am Donnerstag auf, die Ereignisse waren zunächst am Mittwoch, gingen aber heute weiter mit der Nachricht heute Morgen, dass Verkehrsminister Wissing, FDP, gleichzeitig erklärt, er sei gefragt worden, ob er trotzdem Verkehrsminister bleiben wolle. Und nach Bedenkzeit, ich frage mich, wie lange die Bedenkzeit gewesen sein soll, wenn das Ganze gestern Abend war und er heute Morgen um 8 verkündet, dass es anders war, dann kann es so viel Bedenkzeit nicht gewesen sein, habe er also entschieden, erstens das Angebot anzunehmen. Inzwischen ist auch klar, er übernimmt noch ein weiteres Ressort mit dazu, nämlich Justiz von seinem dann ehemaligen Parteikollegen Henrik Buschmann, denn tatsächlich bleibt nicht nur Minister, sondern er tritt auch noch aus der FDP raus, weil er die Linie von Christian Lindner, der ja auch Parteichef der FDP ist, nicht mehr mittragen könne. Jetzt mal die Frage, nachdem wir jetzt ungefähr zusammengetragen haben, eure Version zumindest oder das, was ihr meint, wie das dazu gekommen ist. Ist das jetzt gut oder ist das blöd? Wir haben zwei unterschiedliche Kommentare heute in der Taz gehabt. Wir haben den Kommentar von unserem Kollegen Kersten Augustin, Ressortleiter Inland, der gesagt hat, endlich. Und wir haben einen Kommentar von unserem lieben Kollegen Stefan Reinicke drin, der gesagt hat, naja, das ist gar nicht mal so gut. Von Stefan wissen wir es schon, deshalb lasse ich dir mal die letzte Runde jetzt auf die anderen zu reagieren. Was meint ihr, Cem? Ist das jetzt gut oder ist das blöd, dass das vorbei ist?
Vielleicht noch mal ganz kurz, um auf Wissing sprechen zu kommen. Also als gestern die Nachricht aufpoppte, dass Lindner entlassen wurde, sind wir dann in den Bundestag geeilt, also Anna Lehmann, Tobias Schulze und ich vom Parlamentsbüro aus und waren dann dort auf der Fraktionsebene, das ist im dritten Stock im Reichstagsgebäude, unterwegs, wo dann die Fraktionen zusammengekommen sind und jeweils dann auch die Ministerinnen und Minister, die dann alle unter großem Applaus auch von ihren Fraktionen begrüßt wurden. Also man hatte da wirklich den Eindruck, da hat sich auch irgendwie eine Stimmung gelöst, also wirklich eine Anspannung, die irgendwie davor bestanden hatte, irgendwie in dieser Koalition weiterzumachen. Also die Stimmung war echt relativ gelöst, hatte ich das Gefühl. Das Interessante war vor dem Fraktionssaal der FDP, dass Herr Wissing nicht dort war. Er war dann gestern sich aus der Fraktionssitzung schon ferngehalten gehabt. Und er hatte auch davor schon in einem Gastbeitrag sich relativ klar auch zur Ampel positioniert. Also ich glaube, dass da in der FDP-Fraktion auch schon selbst einiges im Argen ist, auch mit dem Kurs von Christian Lindner, ist jetzt wirklich auf diesen Clash ankommen zu lassen, lässt sich, glaube ich, an dieser Wissing-Nummer ganz gut ablesen. Er steht da meiner Meinung nach eigentlich ganz gut dafür. Ich würde, glaube ich, wenn du jetzt nach den beiden Polen fragst, die sich auch in der Taz heute niedergeschlagen haben in den Kommentaren, wäre ich, glaube ich, halte ich Loyalität zu meinem Ressortleiter Kersten Augustin. Nee, also ich würde es auch so sehen. Auch angesichts der weltpolitischen Lage ist es wichtig, dass es da Klarheit gibt in Deutschland. Und mit der FDP, so wie sie sich in letzter Zeit verhalten hat, war einfach keine Regierungsarbeit zu machen. Und je schneller es da, also dass es jetzt zum Ende gekommen ist, ist, glaube ich, was das angeht, ganz gut. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, es ist ja auch so, du hattest die Wahl von Donald Trump angesprochen. Ich glaube, das war ja gestern im Koalitionsausschuss, hieß es dann zumindest auch in diversen Runden, auch das Thema gewesen. Also die letztendlich entbrannte der Streit ja nochmal um die Schuldenbremse und ob eine haushaltspolitische Notlage erklärt wird, um die Ukraine-Hilfen unter anderem zu gewährleisten, aber auch um sozialpolitische Investitionen weiter zu stemmen. Da hieß es jetzt zumindest heute, hatte Scholz vorgeschlagen, 15 Milliarden mehr zu investieren. Da hat sich Lindner nicht für bereit erklärt. Und das war dann ultimativ der Grund, meinte dann Lindner, warum es dann nicht weitergegangen ist.
Was sagt ihr? Gut oder nicht gut?
Also ich bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich es auch gut finde, weil es so ein Wahnsinnsgewürge war und eine Besserung nicht in Sicht. Und ich auch nicht glaube, dass das, wenn sie das jetzt bis nächstes Jahr September noch durchziehen würden, sich die Stimmung irgendwie verbessern würde oder die nochmal zusammengefunden werden. Das scheint mir wirklich ausgeschlossen zu sein. Und auch bei diesen Ausbrüchen, die es da gestern gegeben hat. Und wenn man heute mit Leuten gesprochen hat, das unterstützt es eigentlich. Also dass das so festgefahren ist, dass da nichts Gutes mehr zu erwarten war. Und wenn eine Regierung jetzt quasi noch auch unter den veränderten geopolitischen Sachen und wie ernst die Lage hier im Land ist und so, da dilettantisch vor sich hin werkelt, anders kann man das ja jetzt am Ende wirklich nicht mehr beschreiben, dann ist es gut, dass es vorbei ist. Gleichzeitig ist es so, ich meine, es ist die linkeste Regierung, die man sich unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen hier vorstellen kann. Die Ampel ist auf Jahre oder Jahrzehnte verbrannt. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass es, oder ich mir zumindest nicht, dass es das in der absehbaren Zeit nochmal gibt. Was ja dann letztendlich auch bedeutet, dass wahrscheinlich immer die Union im Spiel sein wird. Und das ist schon eine Einengung dessen, der Politik, die hier umsetzbar sein wird, die ich jetzt auch nicht toll finde. Also deshalb diese zwei Herzen an meiner Brust, aber ich bin froh, dass das Gewürge vorbei ist.
Geht mir genauso. Also es ist deutlich nach allem, was Christian Lindner, ja und wie wir ja inzwischen dank Wissing wissen, auch teilweise ohne Backing seiner Leute dahingelegt hat, ein Weiterregieren auch nicht mehr möglich war. Aber es ist ebenso deutlich, dass der Preis enorm ist. Also der Schaden allein dadurch, dass jetzt viele Gesetze, die eben doch noch geplant waren, die zum Teil jetzt ja auch schon fast fertig waren, nicht kommen, Den halte ich für riesig. Also das Gewaltschutzgesetz für die Frauen, das Psychotherapeutengesetz, was endlich für eine fairere Verteilung der psychotherapeutischen Angebote gesorgt hätte. So viele Sachen, die wirklich auch reale Verbesserungen gebracht hätten, die finden jetzt nicht statt. Und die werden auch mit der Union in der Form nicht mehr kommen. Und das ist ein Verlust. Und ich finde, da darf man auch drum trauern.
Stefan, jetzt darfst du sagen, was du meinst.
Ihr habt total recht. Also unerfreulicherweise muss ich sagen, dass ich hier überhaupt keinen Dissens anmelden kann. Also ich habe nur so auch so einen kleinen Trauermoment. Natürlich ist das kaputt. Diese Regierung war schon lange kaputt. und auch dysfunktional. Und insofern ist es irgendwie klar, dass es dann auseinandergeht. Und also nach meinem Eindruck wollte die FDP das Ding in die Luft jagen und dann kannst du eh nichts dran ändern. Und aber so ein Trauermoment, weil was kommt denn jetzt? Also wird irgendwas jetzt besser? Also da fehlt mir jetzt wirklich komplett die Fantasie, wenn ich mir so anhöre, wie die Union im Moment drauf ist. Ja, also was man von Merz hört, was man von Söder hört, der klingt wie AfD, ja. Und höchstwahrscheinlich werden wir ja so eine Merz-Regierung bekommen. Ja. Und da würde ich genau auch sagen, ich meine, Ulrike hat es gerade angesprochen, was es noch für Projekte gab. Dazu gehört zum Beispiel auch das Tariftreuegesetz, das natürlich auch nicht kommen wird. Und insgesamt diese Sachen, die Ampel ja auch erreicht hat, also zum Beispiel Mindestlohn, zu wenig, aber immerhin, ja, zum Beispiel bei ökologischer Klimapolitik, bei erneuerbaren Energien. Das sind alles Sachen, wo ich fürchte, dass das in Zukunft nicht besser, sondern schlechter wird. Und deswegen habe ich da, obwohl das alles irgendwie so eine, ja, das war ja wie so ein Autounfall, diese Regierung, ja, lange, ja. Man wusste nicht, will man hingucken oder will man eigentlich gar nicht mehr hingucken. Aber das ist ja mehr so ein Entertainment-Aspekt, ja. Wenn man sich die politische Perspektive anguckt für Deutschland, dann war die Ampel irgendwie das Beste, was man kriegen konnte. Und was jetzt kommt, also ich sehe da echt nicht viel Licht am Horizont. Also insbesondere, das weiß Sabine besser, ich finde, dass man das, was von der Union und was von der CSU da kommt, dass das irgendwie nicht Rhetorik ist und man hackt auf einer kaputten Regierung rum, sondern ich habe den Eindruck, dass es ernst gemeint ist. Und das ist ja ziemlich genau, was die Union will, das, was Lindner in diesem Papier geschrieben hat. Und das ist so eine Rolle rückwärts und da ist wenig Zukunft drin und gar kein Fortschritt.
Ja, ich befürchte, das sehe ich ganz genau so.
Na gut, aber das ist ja ein bisschen so der Wunsch, hätte doch die Ampel sich nicht zerstritten, dann wäre es doch besser gewesen, aber ist ja nur Quatsch. Sie hat sich ja nun mal auf eine Art und Weise zerstritten, die ihr auch sehr eindrücklich beschrieben habt, wo ein Weiterregieren so nicht mehr möglich wäre. Und die Worte von Scholz in diesem Falle gestern Abend kann man ja ernst nehmen, wo er sagt, da ist absolut jede Vertrauensbasis einfach zerschlagen und ein verantwortungsvolles Regieren ist so nicht möglich. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, die FDP ist raus aus der Koalition. Die Koalition ist damit in der Minderheit, hat keine Mehrheit im Bundestag mehr. Es gibt keinen verabschiedeten Haushalt. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck hat das mehrfach jetzt sehr groß bedauert, hat gesagt, also verdammt, wenigstens das hätten wir noch hinkriegen müssen, weil er sagt, je nachdem, wie lange es jetzt dauert, kann es sein, dass man 3 Monate, 6 Monate, 7, 8 Monate erstmal ohne verabschiedeten Haushalt dasteht. Und das sei nicht verantwortungsvoll. Klärt uns doch mal auf, erstmal, wer auch immer das machen möchte, wie geht's denn jetzt weiter? Was ist das Geplante? Nach dem, was ich mitgekriegt habe, hat Scholz gesagt, er wolle im Januar, wir haben jetzt Anfang November, im Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. In der Erwartung, dann keine Vertrauen mehr zu bekommen für eine Mehrheit. Und wie geht's dann weiter?
Naja, die Vertrauensfrage heißt quasi, der Kanzler stellt sich in den Bundestag, es wird was zur Abstimmung gestellt und er verknüpft das mit seiner Person. Klar ist jetzt, dass wenn Scholz das macht, dann kriegt er die Stimmen von der SPD und von den Grünen und das reicht natürlich nicht. Das heißt, er hat das Vertrauen des Bundestags verloren. Dann ist sozusagen, tritt der Bundespräsident auf den Plan, jetzt im Augenblick Frank-Walter Steinmeier, der dann 21 Tage hat, um das zu prüfen. Also Steinmeier ist der dann entscheiden kann, dass der Bundestag aufgelöst wird. Und von dieser Entscheidung an gibt es einen Zeitraum von 60 Tagen, dann müssen Neuwahlen stattfinden. Also das ist sozusagen das ganz formale rechtliche Prozedere. Das heißt, wenn Scholz das Mitte Januar diese Vertrauensfrage stellt und scheitert, dann gibt es Mitte März Neuwahlen. Also das ist sozusagen der Zeitplan, den er auch anstrebt. Man kann jetzt sagen, macht es Sinn oder nicht mit dieser Vertrauensfrage da im Januar. Die CDU macht ja jetzt, oder die Union als Ganze macht jetzt ja totalen Druck, dass das noch im November, also jetzt oder Anfang nächster Woche passieren muss, war heute die Wortwahl von Friedrich Merz. Sonst wären sie überhaupt zu gar nichts bereit, was Zusammenarbeit angeht.
Im Übrigen nicht nur von Friedrich Merz, sondern auch von Sarah Wagenknecht, die Scholz ja, wie hat sie es genannt, politische Insolvenzverschleppung.
Was ganz witzig war, was Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, heute wortgleich wiederholt hat. Da dachte ich auch schon, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Aha.
Aber in Sachsen kriegen sie es nicht hin, interessant. Stefan, bitte.
Es gäbe ja theoretisch noch eine zweite Möglichkeit, das ist das konstruktive Misstrauensvotum. Das heißt, Merz könnte sich zur Wahl stellen und sagen, er will neuer Kanzler werden. Das ist aber, wenn ich das richtig sehe, eher eine theoretische Möglichkeit, weil das geht wahrscheinlich nicht ohne AfD-Stimmen und das kann ja irgendwie, das wäre politisch Selbstmord. Und also das wäre hochriskant und scheint mir keine plausible Möglichkeit zu sein, obwohl im Moment weiß man ja nie so genau, was noch passieren kann.
Aber das sagen die, also heißt es in der Union ganz klar, dass sie das nicht machen werden. Also Merz wird sich nicht mit den Stimmen der AfD zum Kanzler wählen lassen.
Und zu dem von dir skizzierten Prozedere, Sabine, ist ja auch der Fall, dass Olaf Scholz ja auch in seiner gestrigen Ansprache gesagt hat, noch einige politische Projekte eigentlich gerne über die Bühne bringen zu wollen und dafür auch wechselnde Mehrheiten suchen möchte mit den anderen Fraktionen. Unter anderem geht es ja auch um den Haushalt, wo sich natürlich vor allen Dingen die FDP querstellen wird. Die FDP hat ja heute lang und breit immer wieder dargelegt, in ihrem Vorschlag gemeinsam geordnet zu Neuwahlen zu gehen, es dann auch die Möglichkeit gegeben hätte, noch einen Haushalt zu beschließen und dann zumindest diese Basis zu haben, um dann sozusagen den neuen Wahlkampf einzuleiten. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich so viel verbrannte Erde bei den Liberalen oder die inszenieren es zumindest so, dass das nicht möglich sein wird. Und bei den Liberalen war heute auch zu beobachten, wie schnell sie den Schalter umgelegt haben und jetzt komplett in Oppositionsrhetorik verfallen sind. Ich meine, sie haben das teilweise natürlich auch schon in der Bundesregierung gemacht, deshalb war vielleicht der Weg auch nicht so weit.
Allerdings.
Sie hatten schon geübt.
Genau. Aber das ist, also auch die FDP fordert, dass Scholz sich früher dem Bundestag und der Vertrauensfrage stellen soll.
Ich finde, man kann auch echt mit Fug und Recht bezweifeln, dass es eine gute Idee ist von Scholz, jetzt monatelang ohne Haushalt weiter zu, in Anführungsstrichen, regieren und darauf zu hoffen, dass seine Vorschläge so überzeugend sind, dass die komplette Öffentlichkeit denkt, Mensch, da hat er ja recht, der Olaf Scholz, da sollte die Union doch jetzt mal mitgehen. Und als wenn die Union dem dann nichts entgegenzusetzen hätte. Ich fürchte, im Ergebnis ist eher die SPD noch kleiner gekocht als der Merz, worauf die SPD natürlich setzt. Also ich fand das Verfahren, das Scholz gestern vorschlug, auch eher befremdlich.
Ich glaube, machtpolitisch ist das, ich fand die Rede von Scholz wirklich gestern beeindruckend, aber ich finde, das ist machtpolitisch kein guter Move von ihm, weil er ja faktisch abhängig ist von Merz und von der Union. Weil ohne Union passiert gar nichts mehr. Es gibt kein einziges Gesetz und auch kein Haushalt. Das wird dann so ein vorläufiger Nothaushalt werden, für den dann Scholz irgendwie verantwortlich ist. Also die Union hat jetzt die Möglichkeit, Scholz am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Und er kann nichts dagegen tun. Und da reinzugehen mit so einer klaren Vorstellung, 15. Januar soll es sein und davon gehe ich nicht ab, erscheint mir nicht sehr durchdacht.
Aber was würdest du denn sagen, Stefan, ist denn Scholz andere Option? Also er spekuliert doch darauf, als Bundeskanzler nochmal den Wahlkampf zu bestreiten und sieht das als seine einzige Machtoption.
Die Frage ist ja berechtigt, ob man jetzt bis zum 15. Januar mit der Vertrauensfrage warten muss. Oder ob nicht, ich meine, da streitet man sich jetzt irgendwie um 4 Wochen. Das ist jetzt auch ein bisschen albern im Grunde genommen, ja. Aber warum so lange? Die Frage liegt doch auf der Hand. Also warum macht man das nicht Mitte Dezember und dann die ganze Wahl nicht eben Ende März, sondern Ende Februar? Also wenn das unbedingt gewünscht ist. Also die Logik erschließt sich mir nicht.
Ja, oder warum denn nicht wirklich nächste Woche, wenn ich einmal so dazwischen fragen darf? Weil ich finde, also das finde ich eine relativ logische Geschichte. Ich habe keine Mehrheit mehr, dann manifestiere ich das, indem ich die Vertrauensfrage stelle. Warum denn nicht?
Ich sehe das auch so. Ich würde gerne noch 2 Sachen sagen. Eines so ein bisschen was Anekdotisches. Ich war ja heute Morgen irgendwie um 8 Uhr hat die Unionsfraktion getagt. Also bin ich brav zum Bundestag geradelt, habe dann da mein Fahrrad abgestellt und da haben sich 2 so Bauarbeiter unterhalten und haben total darüber abgelästert, dass diese Regierung, also die Restregierung, jetzt an ihren Sesseln kleben würde und quasi doch nur um des eigenen Machterhalts diese Vertrauensfrage so spät gestellt werde. Und ich glaube, dass das eine Erzählung ist, die wird ja jetzt schon auch von den Rechten aus allen Rohren gefeuert und die verfängt. Also ich glaube, dass das echt nicht gut ist. Gleichzeitig gibt es auch eine andere Sache. Also es könnte auch für die Union in manchen Sachen nicht so ganz so einfach werden, wenn es zum Beispiel um die Bundeswehr geht, wenn es um die Ukraine geht, wenn es um Maßnahmen geht, die sie eigentlich auch gut finden, was die Wirtschaftsankurbelung angeht. Also wenn die damit klugen Sachen können, dann ist die Union schon auch in so einem Dilemma. Einerseits so eine staatspolitische Verantwortung, wie es immer so schön heißt, zu haben und andererseits aber dann als Mehrheitsbeschaffer für die Restampel dazustehen. Also es gibt schon auch diesen Punkt, den man irgendwie berücksichtigen kann, aber wenn ich einen Strich drunter mache, würde ich auch sagen, mich überzeugt es nicht, was Scholz da macht.
Also, dass auch die Grünen damit eher unglücklich sind, konnte man gestern Abend auch deutlich schon an Robert Habeck ablesen. Und auch, was er seitdem gesagt hat, geht in dieselbe Richtung. Denn die Grünen haben ja offenbar beschlossen, sozusagen am rot-grünen Balken festzuhalten. Aber der Preis wird sein, dass sie dann mehr oder weniger eingekauft sind von einem Scholz, der wirklich ernsthaft meint, dass er jetzt wochenlang die Union vor sich hertreiben könne, um damit noch SPD-Stimmen einzusammeln. Und die werden bei dem Spektakel noch wahrscheinlicher untergehen, als wenn es jetzt schneller Neuwahlen gäbe und die Grünen eine eigenständige Chance hätten, sich zu profilieren.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich gestern diese drei Auftritte gesehen habe von Scholz, Lindner und Habeck, beziehungsweise Habeck-Baerbock, da fand ich ganz auffällig, Scholz war präpariert, Lindner war auch präpariert, das Wording war irgendwie vollkommen klar. Und Habeck und Baerbock, die wirkten so ein bisschen, als wären so unter die Jobwalze gekommen. Also die wirkten irgendwie überrascht, das war alles improvisiert, es wirkte nicht rund. Und die suchten so ihre eigene Erzählung, das war dann Ukraine, aber es wirkte sehr zusammengestückelt. Also die Grünen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen interessiert mich das, wie ihr das seht, die sind so zwischen Baum und Borke im Moment. Also die haben keine Erzählung im Moment, was eigentlich passiert ist oder welchen Part sie da drin gespielt haben. Und das ist eigentlich verwunderlich.
Sie haben mich zuletzt auch gerade keine Parteispitze. Also die Grünen sind einfach die gerade am wenigsten Boden unter den Füßen haben, sowohl was Zustimmungswerte, Legitimität, auch Ansehen, Respekt vor ihren Ideen und Vorstellungen angeht, als aber auch was die schiere sogenannte Aufstellung betrifft. Und die wollten ja nun genau Mitte November ihren Parteitag abhalten und sich da auch ein bisschen konsolidieren. Das ist jetzt alles Essig. Und ich wundere mich, welchen Preis die jetzt offenbar Scholz Strategie zuliebe zu zahlen bereit sind, sich da mitziehen zu lassen, was möglicherweise eben ein weiterer Ausdruck ihrer enormen strategischen Schwäche ist.
Ich glaube tatsächlich, dass die mit der Vorstellung dann noch reingegangen sind, dass es weitergehen wird und dass sie irgendwie das retten wollen. Also Habeck hat ja mehrere Statements jetzt im Vorfeld gemacht und alles war ja auf irgendwie diese Verantwortung, wir müssen zusammenbleiben, wir kriegen das hin und so weiter. Und nach allem, was ich gehört habe, war es schon auch so, dass die mit dieser Idee in diese Sitzung gegangen sind und schon so ein bisschen Nachtigall, ich höre dir Trapsen mäßig irgendwie dachten, ja, es könnte auch schief gehen, aber nicht richtig darauf vorbereitet waren, also auf diesen diesen Moment, auf den es dann ankam. Und von daher würde ich deinen Eindruck da unterstreichen.
Unnötig, aber folgerichtig. Das fand ich auch irgendwie das interessante Dilemma, was er da irgendwie selber auch aufgezeichnet hat. Und es war ja auch davor so, dass Habeck, um das ganze Projekt zu retten, die Ampel ja auch ganz öffentlich Konzessionen gemacht hat mit den 10 Milliarden Euro, die eigentlich für Intel eingeplant haben, dann auch nochmal bereitzustellen, um die Lücke im Haushalt zu schließen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie da gerne weitermachen wollten aus staatspolitischer Verantwortung, so wie ich das auch wahrgenommen habe, und jetzt einigermaßen überrascht sind oder vielleicht aufgerieben werden. Ich frage mich, ob da nicht auch so ein bisschen Strategie mit dahinter steckt, dass sie sich vielleicht denken, na, wenn sich jetzt SPD und FDP so sehr gegenseitig beefen, dann versuchen wir uns irgendwie zu profilieren als die klügeren Dritten und damit irgendwie für uns zu werben. Könnte man, wenn man wohlwollend wäre, vielleicht als eine Strategie sehen.
Ne? Aber das haben sie ja schon seit Ewigkeiten probiert und das ist ja mal komplett in die Hose gegangen, muss man sagen. Also den Grünen fehlt eine Strategie, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Das finde ich ist relativ klar. Und dazu kommt ja, dass man irgendwie Robert Habeck, wo ja jetzt alle drauf warten, dass er mit der Kanzlerkandidatur öffentlich um die Ecke kommt. Ja, also eigentlich war ja gesagt, irgendwie es wird in dieser Woche ein Video geben. Jetzt weiß man nicht mehr so richtig, weil es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weiß man auch nicht so genau. Aber die haben keine Idee, wie sie da rauskommen. Sie haben, was Ulrike ja schon gesagt hat, diese personelle Neuaufstellung, also ja nicht dieses, sondern nächstes Wochenende auf der BDK, also Bundesdelegiertenkonferenz. Und da ist auch noch total viel auszutarieren zwischen den Flügeln und so. Da gab es ja mit der Neuaufstellung, bis sie da ein Tableau hatten, ein totales Gezerre. Und natürlich werden sie sich letztendlich alle hinter Robert Habeck versammeln. Das wird passieren. Ich meine, sie haben auch eigentlich ja keine Alternative. Aber es gibt keine richtige Idee bisher dazu. Und das ist ein echtes Problem.
Ich muss sagen, diese Haushaltsnummer von Habeck, die glaube ich aber nicht. Also, die wussten doch all dieweil, seit Monaten, dass wenn es zum Platzen kommt und alle wussten, es wird an Lindner hängen, dass es dann auch keinen Haushalt gibt. Und dass sie jetzt behaupten, es habe jetzt der quasi zwingende Vorschlag auf den Tisch gelegen, nämlich eben mit Ukraine und Notlage und nach den US-Wahlen müsste man doch jetzt aber wirklich, das hat doch da selbst keiner geglaubt. Die dachten halt, sie bekämen das Haushaltsloch nochmal gestopft. Und nach allem, was ich höre, wäre das möglicherweise auch gegangen. Aber Christian Lindner wollte das Loch eben auch nicht mehr gestopft sehen und bekommen. Und deswegen müssen die Grünen doch darauf vorbereitet gewesen sein, dass Lindner die Sache hochgehen lassen würde. Vielleicht aber eben noch nicht gestern. Vielleicht hatten sie gestern noch nicht ihre internen Beratungen darüber abgeschlossen, wie sie dann vorgehen.
Na gut, aber es scheint ja auch so, als ob die Erzählung, wir Grünen, die konstruktiv nach vorne gehen, denn so sagt sie auch Habeck im Moment andauernd, vielleicht wird ja auch jene Partei belohnt, die sich nicht darin übt, im politischen Diskurs einfach nur alles kaputt zu hauen, sondern konstruktive Vorschläge macht. Und nicht die anderen. Das ist ja offenbar so eine gewählte Selbstinszenierung auch.
Kann ich nur eine Sache sagen, weil Sie haben natürlich gleichzeitig auch jetzt echt Angst davor, in so einem Rennen zwischen Scholz und Merz zerrieben zu werden. Ne? Also dass irgendwie Habeck da als der dritte wirkliche Player, dass das nicht funktionieren wird. Und das ist ja auch eine ernsthafte Gefahr.
Ich würde gerne trotzdem noch einmal zur SPD zurück, also zu Scholz und zur SPD. Ich habe mir heute Morgen noch mal so überlegt, geh die letzten 50 Jahre zurück und du hast keinen einzigen SPD-Kanzler, der seine Kanzlerschaft ordentlich zu Ende gebracht hat. Willy Brandt zurückgetreten wegen Guillaume, Helmut Schmidt, konstruktives Misstrauensvotum nach Lambsdorff, Gerhard Schröder, zweite Kanzlerschaft, Vertrauensfrage gestellt, auch frühzeitig abgegeben, jetzt Scholz weg mit wieder Koalitionskrach. Können die keinen Kanzler, Stefan?
Mann, oh Mann, das ist aber eine große Frage. Also ja, die sind, glaube ich, empfindlicher als die Union. Ja, die Union ist irgendwie mehr auf Machterhalt fixiert. Ja, also das können die wirklich gut. Die Union hat nicht so programmatische Vorstellungen, das ist nicht so wichtig. Hauptsache Macht, das kennt man ja, diese Geschichte. Und bei der SPD gibt es immer diese Sache, bestimmte Sachen gehen nicht. Also das, was Lindner vorgeschlagen hat, das weiß ich, da die Soli für die oberste 1% streichen und 13 Milliarden irgendwo im Sozialhaushalt kürzen, das geht nicht für Machterhalt für die Sozen. Das können die nicht machen. Also auch rechte Sozialdemokraten können das nicht machen. Also die haben so einen Grundbestand an Überzeugungen, der ist nicht so besonders groß, aber wesentlich größer als bei der Union. Und das mag ein Grund dafür sein, warum diese Kanzlerschaften, die sind jetzt, muss man jetzt sich genau angucken, also es waren sehr unterschiedliche Enden, ja. Schmidt, Brandt, Schröder, Scholz. Weil das ist, würde ich sagen, ein struktureller Grund dafür, warum das Union-Kanzler nicht passiert und SPD-Kanzler dann schon mal öfters. Also nochmal diesen Trauermoment ganz kurz. Ich glaube, dass dieser Koalitionsvertrag der Ampel ein echtes Kunststück, ein Meisterwerk politischer Kompromissfähigkeit war. Und dieses Gesamtkunstwerk ist aber irgendwie geplatzt und die Geschäftsgrundlage war weg, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, 60 Milliarden Corona dürfen nicht für Klimatransformation verwendet werden. Weil damit war im Grunde genommen die Basis weg. Das war die Basis des ganzen Deals mit der FDP, zwischen SPD, Grünen und FDP auf der anderen Seite. Und seitdem ging es nur noch bergab. Und das war also, das ist im Grunde genommen die, in Kurzform die Geschichte der Ampel. Und insofern ist dieses Ende auch absolut logisch, das hatten wir ja schon.
Kann denn deiner Ansicht nach ein Scholz, der es also eine zugegebenermaßen von Beginn an schwierige Koalition nicht zusammenzuhalten geschafft hat, glaubwürdig erneut Spitzenkandidat sein?
Ja, ich würde sagen ja. Also wenn die SPD sich auf diese Leitartikel verlässt jetzt oder auf diese Leitartikel vertraut, die jetzt kommen werden, dass doch Pistorius so beliebt ist und Scholz so unbeliebt ist und dass Pistorius der tolle Kandidat ist, ich glaube, das geht total nach hinten los. Es geht immer nach hinten los, wenn sich Parteien von Medien ihre Kanzlerkandidaten vorschreiben lassen oder beraten lassen. Das war schon bei Peer Steinbrück nicht so eine besonders gute Idee. Ich glaube auch, dass es machtpolitisch, also was Scholz, haben wir ja gerade gehabt, Scholz, 15. Januar, also das ist vollkommen klar, was er will. Er ist der Spitzenkandidat. Und ich meine, das wäre völlig suizidal, wenn es jetzt einen innerparteilichen Kampf zwischen Scholz und Pistorius gäbe um die Kanzlerkandidatur. Also das ergibt gar keine politische Logik mehr. Insofern glaube ich, dass Scholz der Kanzlerkandidat sein wird. Natürlich ist er mit einer kaputten Regierung, steht er schlechter da als im September, als jemand, der es geschafft hat, so eine komplizierte Regierung irgendwie doch zusammenzuhalten. Also besser sind diese vorgezogenen Neuwahlen für Scholz nicht, die sind schlechter.
Manchmal hat man so ein bisschen sicherlich auch getrieben von den Umfragen und von dem, wo so gerade Momentum liegt, ein politisches, das Gefühl, dass es eigentlich genau, ja, vielleicht mehrere Spitzenkandidaturen gibt, die als solche eine Berechtigung haben, aber eigentlich nur eine einzige Kanzlerkandidatur, das ist die von Friedrich Merz. Weil seht ihr irgendeine realistische Option, dass irgendjemand anders als Friedrich Merz nach Neuwahlen Kanzler werden könnte?
Ich bisher nicht. Also der Abstand zwischen Union und allen anderen ist so groß und bei allen anderen kann man, glaube ich, fairerweise, wenn überhaupt, dann nur von der SPD noch reden, aber auch das nur mit Einschränkungen. Also wenn ich mir überlege, welchen Durchmarsch Sarah Wagenknecht jetzt noch für sich inszenieren könnte, dann könnte im Ergebnis sogar das BSW noch vor der SPD liegen. Das mag man nicht ausschließen, aber die Union hat jetzt zuletzt ja wirklich noch Punkte gesammelt und zwar in einer Weise, die jetzt schon zeigt, dass diese SPD-Strategie kaum aufgehen wird, die da ja lautet, das haben die ja längst ausgerufen, wenn die Leute erst begreifen, wie der Merz drauf ist, dann werden sie sehen, was sie an ihrem Olaf haben. Das war ja so ein bisschen die Idee, wir featuren Olaf Scholz als das vernünftigere, coolere Gegenstück zu dem etwas unberechenbaren und impulsiven, komischen Friedrich Merz. Und nein, so sehen die Umfragen bisher jedenfalls nicht aus.
Und es ist tatsächlich auch so, dass Friedrich Merz sich gebessert hat. Also, dass er in den letzten Monaten, also diese Ausfälle, die es ja immer wieder gab, die sind wirklich deutlich weniger geworden. Das mag auch daran liegen, dass er jetzt als Kanzlerkandidat gesetzt ist, also diesen innerparteilichen Druck oder mit der CSU diesen Druck nicht mehr hat, dass die Umfragen gut sind. Also ich frage mich schon, ob es sein könnte, dass er Fehler macht, wenn er unter Druck gerät, weil die Zahlen runtergehen. Aber die Zahlen müssten erstmal runtergehen und das sehe ich im Augenblick auch nicht so richtig. Also es müsste so eine richtig heftige Kombi sein aus massiven Fehlern von Friedrich Merz plus irgendwas Tolles, womit Scholz noch um die Ecke kommt. Und das kann jetzt nicht nochmal so ein Respektwahlkampf oder wir erhöhen den Mindestlohn. Da müsste schon, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Also ich befürchte, dass es so ausgehen wird.
Och, ich glaube, dass SPD und Grüne es ganz schwer haben werden in der Wahl. Und zwar nicht wegen Scholz, wie der so auftritt oder wie Merz so ist, sondern weil wir einfach einen wirklich nach rechts gekippten Zeitgeist haben in Deutschland. Und das konnte man ja sehen an zwei Themen, die ja auch dominant waren im letzten Jahr, die ja interessanterweise auch in den USA zum Beispiel eine Rolle gespielt haben, nämlich Wirtschaft und Migration. Und der Migrationsdiskurs ist im letzten Jahr total nach rechts gerutscht. Ja, also sozusagen der illegale Migrant als Feind ist irgendwie ein durchgesetztes Pattern in Deutschland. Ja, und bei Wirtschaftspolitik, ich meine, ich fand die Idee der SPD mit dem Bürgergeld, ja, die war so eine typische SPD-Idee, so ein bisschen kleinteilig und man macht so ein bisschen was und so. Und die sind ja so unter Beschuss geraten, ja. Also der Bürgergeldempfänger als der Schmarotzer und der illegale Migrant als Feind, das sind Figuren, die wird Merz wahrscheinlich nicht so super aggressiv spielen, also kein Vergleich mit Trump oder sonstigen Rechtspopulisten, aber die werden irgendwie eine Rolle spielen, glaube ich. Und das ist auch nicht inszeniert von der Union, sondern so tickt diese Gesellschaft nach meinem Eindruck im Moment. Und deswegen würde ich sagen, sind die Wahlchancen für progressive Parteien, die sagen, man muss doch hier auf sozialen Ausgleich setzen, man muss klimapolitisch vorankommen, man muss irgendwie ein tolerantes, offenes Land sein, wie Habeck gestern gesagt hat, deren Aussichten sind, sei denn es passiert ein Wunder, leider nicht besonders gut.
Und dazu muss man sagen, dass in der auch von euch jetzt gerade ein bisschen gelobten Rede von Scholz gestern mich das auch kurz erschüttert hat, als er gesagt hat, als eine der Erfolge der Regierung, wir haben es geschafft, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Das war ja sozusagen ein konkretes Beispiel, was er als positiven Aspekt genannt hat, der Erfolge der Bundesregierung, wo ich auch dachte, holla, also wenn du dich so schon präsentierst, in irgendeiner Art und Weise für ein, sag ich mal, soziales, liberales oder linkeres Publikum attraktiv zu sein, dann ja, kannst du direkt Merz wählen.
Aber ganz kurz dazu, also das ist ein Lose-Lose-Diskurs für die SPD und für die Grünen. Also Migration ist ein Lose-Lose-Diskurs. Egal was sie machen, das ist falsch. Wenn sie die Zahlen senken, wird es nicht honoriert, auch von denen, die gar keine Migration wollen. Wenn sie sagen, wir verstehen das Problem gar nicht, werden sie erst recht gebasht. Also es gibt sozusagen keine positive Variante für Parteien wie die SPD und die Grünen im Migrationsdiskurs. Zumindest habe ich die bis jetzt nicht entdeckt.
Bei den Grünen ist es ja sogar so, dass die werden ja quasi für was bestraft, was sie gar nicht tun. Ne? Das finde ich ja komplett irre. Also das ist die Partei in dieser Koalition, die sich in Migrationsfragen am meisten bewegt hat. Also am meisten zu Zugeständnissen bereit war und von ihrer ursprünglichen Position abgerückt ist. Und zwar so weit, dass es inzwischen von Leuten, für die das ein wirklich wichtiges Politikfeld ist, die drohen denen verloren zu gehen. Also, und gleichzeitig stehen sie in der öffentlichen Debatte da als die alle Verschärfungen ausbremsen. Das ist wirklich komplett irre, dass diese Diskursverschiebung gelungen ist. ist ein wirklich, wirklich großes Problem für die Grünen, weil die überhaupt keine Macht mehr über ihre Selbstdefinition haben, sondern die sind gar komplett fremddefiniert. Und das ist, ich weiß nicht, wie sie dieses Problem, zu dem es ja auch noch innerhalb der Grünen über diese Debatte eine wirklich heftige Auseinandersetzung gibt. Also wenn man irgendwie von Winfried Kretschmer bis zur Grünen Jugend mal das Gesamtspektrum aufmacht, da fragt man sich ja, warum sind die eigentlich in einer Partei? Das ist ein wirklich, wirklich großes Problem. Ich wollte dich jetzt mal fragen, Bernd, weil Stefan hat es ja auch schon diesen Vergleich zu Trump gemacht. Siehst du eigentlich quasi da einen Hauch von Parallele?
Also gerade bei dem Thema, was ihr gerade diskutiert habt, sehe ich durchaus eine Parallele. Also Beispiel Migration und Sicherung der Grenzen, wie es so schön heißt, oder aber auch Abschiebung von illegal im Land sich befindlichen Menschen. Im US-Wahlkampf war es ja tatsächlich so, dass, nachdem das Thema groß und wichtig geworden war, tatsächlich angetrieben von den Republikanern, aber nicht nur, weil es tatsächlich ähnlich wie hier, wo die Kommunen sich beschweren, auch dort grenznahe Regionen gesagt haben, boah, so geht das nicht, das halten wir nicht mehr durch, so wie es ist, gab es ja ein großes, im Senat auch überparteilich ausgehandeltes Papier mit Geld verbunden, was tatsächlich Tausende von Sicherheitsleuten mehr an die Grenze geschickt hätte, von Grenzschützern, alles mögliche beschleunigte Verfahren möglich gemacht hätte und so weiter. Es ist dann im Repräsentantenhaus gekippt worden, auf Betreiben von Donald Trump tatsächlich, der das gerne als Wahlkampfthema für sich behalten wollte. Dann hat die Biden-Regierung im Alleingang mit Sachen, die sie ohne den Kongress machen konnte, tatsächlich einiges gemacht an der Grenze. Und die Zahlen der illegalen Grenzübertritte im letzten Dreivierteljahr unfassbar doll runtergekriegt. Trotzdem hat sich ja in der Erzählung von rechts, dass Trump die Wahrheit vollkommen egal ist, wissen wir. Aber das heißt, es hat ihnen überhaupt nichts genutzt. Gar nichts. Gar nichts. Also die Erzählung blieb die gleiche. Die holen uns die ganzen Straftäter ins Land. Sie sind für offene Grenzen. Sie wollen unser Land zerstören und so weiter. Das ist eine deutliche Parallele, zeigt aber auch, dass du mit faktischen Aktionen nicht viel machst. Also dem vorausgreifend hinterherzurennen und ein Problem tatsächlich anzufangen zu lösen, verändert den Diskurs der Gegenseite nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du es schaffst, naja, auch da ist es ja, auch in den USA ist es so, dass Leute das als größtes Problem benennen. Das war jetzt das zweit- oder drittgrößte in der Abfrage der Issues, also der Themen, die für Leute für ihre Wahlentscheidung wichtig waren. Da stand die Wirtschaft tatsächlich ganz oben. Dann kam an zweiter Stelle bei manchen Abtreibungen, bei manchen Migration. Aber auch da ist es ja so, dass längst nicht nur Leute, die wirklich betroffen sind von irgendwelchen tatsächlich entstehenden Problemen, sagen, großes Thema, sondern viele, für die es überhaupt kein Problem ist. In Staaten leben, wo es überhaupt kein Thema ist und so. Und das hast du hier natürlich auch. Das kennen wir ja nur, dass die größte Migrantenangst besteht da, wo am wenigsten sich tatsächlich aufhalten. Da sind auch die AfD-Erfolge hier am größten. Das ist ähnlich. Was ich mich aber auch gefragt habe, wenn du mich schon fragst und ich dann einmal rede, ist, wir haben ja immer hier vieles von Regierungshandeln, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren so abgeglichen und nach der Frage, nutzt oder schadet das der AfD? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir jetzt bei dieser Art von Ampel aus, tolles Wort, war gerade heute im Taz-internen Netz eine große Diskussion, ob das ein furchtbares Wort ist oder ob man es verwenden sollte. Also nach dem Ende der Ampel, ob das jetzt nutzt, was passiert jetzt? Hier wäre es besser gewesen, weiter zu wursteln und sich weiter vorher treiben zu lassen. Mir geht es persönlich so, und das würde mich interessieren, wie euch das geht, dass ich tatsächlich, nun auch weil diese beiden Ereignisse an einem Tag sind natürlich, ne, und wir kennen diese dystopischen Vorstellungen des Project 2025, was womöglich Trump jetzt volle Kanne in die Umsetzung gehen könnte, nachdem er alle drei Gewalten der Regierung, also nicht alle drei Gewalten, naja, eigentlich doch, den obersten Gerichtshof hat er in seiner Hand, den Senat, das Repräsentantenhaus ziemlich sicher und das Weiße Haus. Das hat was Dystopisches, wo man sich wirklich Sorgen macht. Und hier dann am gleichen Tag zu merken, dass Parteien, die aus dem demokratischen Spektrum sind, und das würde ich nur keiner der drei Ampelparteien unterstellen, da nicht drin zu sein, trotzdem überhaupt nicht in der Lage sind, auch nur 4 Jahre Regierungszeit auszuhalten. Zusätzlich zu dem, wie wir merken, wie man innerhalb der Gesellschaft immer sprechunfähiger miteinander wird. Da machten wir schon richtig deutliche Sorgen darüber, ob das auch in einer neuen Konstellation, eine einfache Konstellation wird es nicht geben. Es gibt keine 3, 4 Parteien, die was wahrscheinlich braucht, um neue Regierungen zu finden, so wie sie zusammen, die so einig sind, dass sie sich nicht permanent streiten würden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn das dann nicht mehr ausgehalten werden kann, was bewirkt das? So, jetzt bin ich auch fertig. Was sagt ihr? Stefan?
Also ich glaube, mein Eindruck war von dieser Trump-Wahl, Trump ist eben ganz klar kein Unfall mehr. Ja, sondern eine prägende Figur der amerikanischen Demokratie, so wie Roosevelt oder Reagan. Und das ist eine andere amerikanische Demokratie und der wird auch versuchen, andere Spielregeln durchzusetzen. Und es gibt so ein Vorher und Nachher und das ist natürlich total dystopisch. Das weißt du alles besser, Bernd, aber also mein Eindruck ist, dass es wirklich noch ein dramatischerer Punkt ist als 2016. Und dieser Melo-Effekt, das war so ein melodramatischer Effekt, ne? Dieses am gleichen Tag knallt die Regierung auseinander, sehr untypisch für bundesdeutsche Politik, ne? Die ist aber sonst immer so nüchtern und so. Aber natürlich lenkt das wie so ein Spot auf das Problem, was bräuchte man denn jetzt angesichts von Trump? Man bräuchte Europa. Man bräuchte irgendwie eine funktionierende deutsch-französische Achse. Man bräuchte die EU als Akteur, als Gegengewicht, als Player, der sozusagen auf Recht besteht und auf zivilen Konfliktlösungen etc. pp. Und danach sieht es im Moment, und das ist das Tragische dann vielleicht von gestern, ja nicht so richtig aus. Abgesehen davon, dass das deutsch-französische Verhältnis vorher schon nicht so besonders gut war. Aber das finde ich den politischen Punkt, also unabhängig jetzt von diesen Reibereien und wer hat was, warum, mit wem und Scholz und Lindner und was wäre denn jetzt global gesehen, also ein bisschen größer, im größeren Rahmen, das, was nötig ist? Und das wäre die EU als vernünftig agierender Player auf der Weltbühne. Und das ist auch noch ein Problem, was obendrauf kommt. Sorry for that.
Genau, im Konjunktiv wäre, ne, ist aber nicht absehbar. Und wir sehen aber auch an Frankreich, dass eben mehrere Demokratien in Europa das gleiche Problem haben wie wir, und zwar unabhängig davon, wie viele Parteien an der Regierung sind. Deswegen glaube ich, kann unsere ganze Hoffnung nur idiotischerweise daran hängen, dass Merz sich als echter Demokrat erweist, in dem Sinne, dass er zum liberalen, rechtsstaatlichen Demokratieverständnis steht. Und da habe ich jetzt ganz ehrlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also zum Beispiel, wo wir vorhin beim Migrationsthema waren, hat er ja jedenfalls selbst behauptet, indem man sich jetzt eben auf die neuen Regeln zum Asyl und ringsherum einige, habe man das Thema für den Wahlkampf immerhin schon ausgeräumt. Ich weiß, dass das so nicht funktionieren wird, aber er hat selbst immerhin eine Absichtserklärung abgegeben, die ich gerne ernst nehme. Ich sehe euch schon mit dem Kopf wackeln, aber ich formuliere hier eine Hoffnung. Das andere ist, dass das im März ja aller Voraussicht nach mit einer SPD, wenn auch geschwächt, regieren wird, die noch den einen oder anderen zivilisierenden Effekt mitbringen könnte, was Sozialabbau etc. angeht. Worum ich wirklich fürchte, und zwar auch bei Merz und noch mehr natürlich bei den Leuten, die er mitbringt, dann also die CSU-Truppe zum Beispiel, ist, dass das Thema Klima komplett den Bach runtergeht. Und das ist eben vor dem Hintergrund dessen, was in den USA sich gerade abgespielt hat, wirklich die katastrophalste Gesamtnachricht der Woche.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses, wenn wir das Problem mit der Migration lösen, dann brauchen wir das im Wahlkampf nicht spielen, dass das reine Rhetorik ist. Weil die, was Merz unter, wir lösen das Problem der Migration, das ist ja Zurückweisung an der Grenze und die wird es nicht geben. Und das ist das, womit alles fällt. Also das wird ein Wahlkampfthema sein. Und ich glaube schon, dass die in der Union ein bisschen gelernt haben und auch wissen, dass das eine wirkliche Gratwanderung ist. Also dass die Gefahr, dass das letztendlich nicht bei ihnen einzahlt, sondern bei der AfD so groß ist, das wissen sie, aber trotzdem kommt gebetsmühlenartig, naja, wenn das Thema im Raum steht, dann müssen wir das auch besetzen, damit es irgendwie nicht die anderen besetzen. So, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte noch zwei andere Sachen sagen. Einmal, dass ja, wahrscheinlich ist es mit der SPD, aber dieses ganze außenpolitische Thema, also dass die SPD von der Union immer mehr in nach den Äußerungen jetzt auch des neuen Generalsekretärs Mirsch zur, ja, Schröder ist ja, der gehört ja schon zu uns und die werden zunehmend nicht mehr als sichere Kantonisten wahrgenommen, was die Ukraine und was Verteidigung und was Aufrüstung angeht. Und da werden die Grünen als verlässlicherer Partner wahrgenommen. Das wird zwar jetzt, würde bei der CDU niemand offen sagen, weil die Grünen ja die Bösen sind, aber ich glaube, diese Messe ist noch nicht gesungen. Also, dass es nicht auch eine schwarz-grüne Regierung geben könnte. Das muss man schon ein bisschen auf dem Schirm haben. Und den dritten Punkt, den ich gerne noch loswerden will, ist aber so ein bisschen was anderes. Geht nochmal in die USA. Was mich ja wirklich irgendwie geschockt hat an diesem Trump-Sieg, also einmal natürlich, dass es überhaupt da ist, dass es so früh so klar war, dass offensichtlich keine Mehrheit ist, die bereit ist, die Demokratie zu verteidigen. Und das wirklich, das hat mich total getroffen und es beschäftigt mich seitdem. Und es ist nicht, was manche, wenn ich das jetzt hier auch in Konferenzen oder so gesagt habe, es geht gar nicht darum irgendwie, dass man den nicht als Demokraten, also dass man den nicht mehr entlarven muss und dann dieser Vergleich immer mit der AfD, ja, wenn die Leute mal kapieren, dass die wirklich meinen, was sie sagen, dann wählen sie schon nicht, sondern dass es letztendlich ja klar ist und dass die Leute das bewusst wählen und die Gruppe, die bereit ist, das aktiv zu verteidigen, vielleicht auch, weil sie, wenn sie andere Sachen irgendwie in dem Portfolio von Kamala Harris jetzt nicht so toll finden, dass die so eindeutig kleiner ist. Also mit dem Popular Vote und dass Trump quasi ja überall ein bisschen dazu gewonnen hat. Also die Harris irgendwie unter dieses Biden-Ergebnis von vor 4 Jahren zurückgefallen ist. Das ist alles shocking, finde ich.
Also klar, und das Biden-Ergebnis von 2016, ja.
Ich glaube, also das ist alles völlig richtig und auch die Hoffnung auf März und so, das ist alles genau, was ich auch denke. Allerdings denke ich auch noch was, zweiten Punkt. Ich glaube, dieser 5. November ist vielleicht auch für so ein wie linke Denken vielleicht ein Turning Point. Also immer nur zu sagen, ja, wir sind für die Demokratie, wir verteidigen die Demokratie und das ist doch diese Populisten, das ist doch alles unseriös und das ist doch schrecklich, das wird in den Abgrund führen und das sind doch eigentlich Faschisten und so weiter. Das hat halt nicht funktioniert.
Das stimmt.
Man muss es zur Kenntnis nehmen. Es hat nicht funktioniert. Und vielleicht müssen wir nachdenken über, grob gesagt, linkspopulistische Strategien. Also das, was da ist, was in Deutschland viel weniger da ist als in den USA, dass man das ist ja eine antipolitische Strömung im Grunde genommen, die Trump da jetzt ins Weiße Haus getragen hat. Und da immer nur darauf zu reagieren und zu sagen, ja, aber die Verfassung und die Demokratie ist doch wertvoll und so weiter, also so ein bisschen lehrerhafter aufzutreten, das ist offenbar nicht das Mittel, was dieses Problem irgendwie in den Griff bekommt. Und deswegen muss man über andere politische Strategien nachdenken. Also über Populismus, wir müssen neu über Populismus nachdenken, würde ich sagen.
Mir geht das alles ein bisschen zu schnell. Auch die Überlegungen, was mögliche potenzielle Koalitionen sein können. Wir haben ja eigentlich noch eine Regierung im Amt aktuell. Wie schlagkräftig und so weiter sie ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber also da wird jetzt gerade noch das Erbe verhandelt. Und ich glaube, das sollte man auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit tun, weil sich ja daran auch wirklich richtungsweisende Entscheidungen, weil die da dranhängen. Also wenn wir wirklich über Schuldenbremse und so weiter sprechen oder wie die Wirtschaftspolitik besser ausgerichtet werden kann, um auch irgendwie den Durchmarsch des Populismus in Deutschland vielleicht ein Stück weit zu unterbinden, dann gibt es da, glaube ich, auch noch mit Scholz und in der aktuellen Konstellation vielleicht noch was zu holen. Und ich glaube, da sollte man schon auch noch die so leicht nicht vielleicht davonkommen lassen, ne? Denke ich mal. Aber zumindest jetzt irgendwie schon zu überlegen und irgendwie Friedrich Merz als Gesetz zu sehen, finde ich, glaube ich, einfach auch für mich persönlich einfach schon zu hartes. Ja, nicht leicht zu schlucken.
Als US-Redakteur kann ich dir sagen, dass man mit bestimmten Frustrationen immer mal leben muss, aber
Dankeschön, ich glaube, es wird hier zur Selbsthilfegruppe, wenn wir...
Nein, um Gottes Willen. Ihr Lieben, wir sind so langsam auch am Ende angekommen, auch deshalb, weil dem Stefan Reinicke in genau 3 Minuten in Quito der Strom abgeschaltet wird und er uns dann nicht mehr hören kann und wir ihn nicht mehr hören können.
Das stimmt.
Deshalb, wir werden, glaube ich, das sowieso nicht zu Ende führen können hier heute, so leid es mir tut. Aber ich würde sagen, das war's, der Bundestag für diese Woche. Ich danke euch allen herzlich fürs Mitmachen. Dank geht an Janzit Itzpina für die Redaktion und Daniel Fromm für die technische Produktion. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann sucht nach Taz zahle ich. Das ist so ein rotes Herzchen auf der taz.de-Seite und gebt uns Geld. Das können wir immer gut gebrauchen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ansonsten teilt uns gerne auf euren sozialen Medien. Wenn ihr uns schreiben wollt, Anregungen, Lob, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.